Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Reflexe. Sie war die letzte deutschsprachige Schriftstellerin im einst kosmopolitischen Prag, Lenka Reinerowa, 1916 geboren und in den 30er Jahren als engagierte Journalistin tätig. Als Jüdin überlebte sie zwar den Holocaust im Exil, verlor aber ihre ganze Familie. In der kommunistischen Tschechoslowakei wurde die Antifaschistin dann in den 50er Jahren ins Gefängnis gesteckt und konnte erst spät ihre Erinnerungen an diese düstere Zeit publizieren. Vor einer Woche ist diese unbestechliche, aber immer noch auf die Zukunft orientierte Zeitzeugin in Prag gestorben. Reflexe wiederholt aus diesem Grund ein Gespräch, das Ina Bösch 2006 mit Lenka Reinerowa zum 90. Geburtstag der Autorin geführt hat.
Lenka Reinerowa erklärt mir am Telefon, wo sie wohnt. An der Plzenska, sagt sie auf Deutsch. Und sie fügt gleich die deutsche Übersetzung des Straßennamens hinzu. An der Pilsenstraße. Deutsch war die Sprache ihrer Mutter, Tschechisch die Sprache ihres Vaters. Das war bis zum Zweiten Weltkrieg nicht ungewöhnlich. Damals gab es in Prag eine große deutschsprachige jüdische Gemeinde. Lenka Reinerowa warnt mich am Telefon weiter vor dem vereisten Gehsteig vor dem Haus und vor den Handwerkern im Haus, weshalb der Lift möglicherweise nicht funktionieren dürfte. Und sarkastisch merkt sie an, dass es vielleicht auch kein Wasser gäbe und kein elektrisch. Doch die alte Dame nimmt es gelassen, schließlich hat sie schon ganz anderes überstanden in ihrem Leben als diese alltäglichen Unannehmlichkeiten. Die Ermordung ihrer Familie durch die Nationalsozialisten, Verfolgung und Inhaftierung durch Nazis und Kommunisten, das Exil in Frankreich und Mexiko, Berufsverbot, Publikationsverbot und nicht zuletzt ihren Krebs. Der Lift funktioniert. Und an der Wohnungstür sagt sie mir mit einem verschmitzten Lachen, dass die Handwerker ihre Wohnung bis jetzt noch nicht ganz demoliert hätten. Wer Lenka Reinerowas wache Augen sieht und ihre flinken Bewegungen, käme nie darauf, dass sie schon 90 ist. Wie kommt es, dass sie immer noch so jung wirkt, wollte ich denn auch als erstes von ihr wissen.
Das ist eine Frage, die ich so oft höre, obwohl ich natürlich keine Antwort weiß eigentlich. Ich denke mir, dass ich das zum großen Teil meiner Natur, meinem Naturell, oder wie man jetzt sagt, meinen Genen verdanke. Und dann denke ich mir, aber das ist nur so meine Vorstellung, mein Leben war, also weiß Gott, nicht leicht und ist nicht leicht. Ich bin eine kranke Person, aber man ist manchmal, oder ich war manchmal in Situationen, wo es darum ging, entweder oder, wo man nicht auf halbem Weg stehen bleiben konnte. Und das habe ich mir dann wahrscheinlich irgendwie so angewöhnt, dass jede Schwierigkeit, jedes schlimme Ereignis irgendwie an den Hörnern gefasst werden muss, dass man nicht nachgeben darf. Ich glaube, das ist das Wichtigste vielleicht. Nicht nachgeben und vor allem sich selbst niemals bemitleiden.
Sie haben es gesagt, Ihr Leben war alles andere als leicht. Sie waren im Exil, Sie waren zweimal im Gefängnis aus politischen Gründen, Sie waren in der Verbannung, Sie wurden mit Berufs- und Publikationsverbot auferlegt, Sie verloren Ihre Familie im Holocaust. Viele Leute würden bei einem solchen Leben ja eher mit Bitterkeit, mit Hass zurückschauen. Sie schauen eher gelassen, heiter zurück. Wie kommt das? Wie geht das?
Sie haben Hass erwähnt. Ich war, was allgemein bekannt ist, weil ich ja auch überall immer wieder geschrieben habe, ich war in meinen jungen Jahren Revolutionärin. Aber eine Sache hat mich sehr beunruhigt. Ich habe mir gedacht, wenn um Gottes Willen die Revolution ausbricht, wie mache ich das dann? Ich kann doch nicht gegen Menschen vorgehen. Und das ist mir irgendwie geblieben. Das heißt, ich verstehe nicht zu hassen. Ich habe also im Gefängnis, vor allem im Gefängnis hier in den 50er Jahren, weiß Gott, nicht mit freundlichen Menschen zu tun gehabt. Aber ich kann diese Kerle bis heute nicht hassen irgendwie. Ich habe versucht zu verstehen, warum sie so waren. Nicht sie zu verstehen, sondern zu verstehen, warum sie so waren. Aber das ist, Hassen ist mir nicht gegeben. Und auch schon Gleichgültigkeit mag ich nicht. Sind wir einmal die Bewohner dieses Erdballs und müssen versuchen, irgendwie miteinander auszukommen, denke ich mir. Aber ich glaube, diese gelassene Haltung hängt ja nun wieder mit meinem respektablen Alter zusammen. Ich habe gern Kontakt mit Menschen. Manchmal spielt sich das ein bisschen grotesk ab. Wenn ich in einen Laden komme, ich grüße, das ist kein Problem. Und dort sind dann drei Verkäuferinnen, die sich gerade angeregt unterhalten und sich nicht stören lassen, nicht? Und dann sage ich, ich habe guten Tag gesagt. Dann sagen sie, na und? Solche Erfahrungen mache ich da manchmal. Aber das ist dann wieder eher komisch. Aber ich denke mir, ein Gruß oder ein Lächeln, das kostet doch überhaupt nichts. Aber in den meisten Fällen nützt es. Selbst bei Menschen, die dann vielleicht überrascht sind, weil sie so etwas nicht erwarten. Aber es hilft. Also es ist für mich auf jeden Fall einfacher, als verbiestert durch die Welt zu laufen.
Wenn Sie nun in Ihrem hohen Alter zurückschauen, wie würden Sie Ihr Leben beschreiben?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Aber ich denke mir, dieses merkwürdige Jahrhundert, das ich ja nun also schon fast zur Gänze irgendwie miterlebt habe, wenn ich mir das so überlege, das ist wahrscheinlich ein besonders unruhiges Jahrhundert gewesen. Wenn man liest, wie es in den anderen Zeitspannen war, ich hoffe, dass es auch nicht immer so sein wird, aber so viele grundlegende Erschütterungen, Kriege, politische Umwälzungen, etwas, was bis heute sozusagen das Beste war, das angestrebte Ziel, ist ab morgen das Schlimmste, das es geben konnte. Und das alles muss eigentlich eine Generation verkraften. Und ich denke mir, wenn ich dann nach meinem Schicksal gefragt würde, dann glaube ich, das ist zum großen Teil das Schicksal meiner Generation. Und es gab hier im Fernsehen vor wenigen Tagen eine Aufführung dieser Kinderoper Brunjibar, die in Theresienstadt von den Kindern in Theresienstadt gespielt wurde. Und es waren 4 oder 5 Frauen da, die damals als Kinder dort aufgetreten sind. Und jetzt sind das ältere Damen natürlich, und die darüber gesprochen haben. Und das war für mich also sehr beeindruckend, das Ganze. Und als dann dieses Programm vorbei war, habe ich mir gesagt, bei mir funktioniert das wahrscheinlich ebenso. Wenn du dir das anschaust, also der Holocaust ist mir erspart geblieben.
Weil Sie im Exil waren.
Weil ich nicht da war. Aber es ist gar nicht einfach, seine Familie überlebt zu haben. Das ist sehr schwierig. Aber jetzt habe ich mir gesagt, mit diesem zeitlichen Abstand, du siehst, das ist dir erspart geblieben. Und jetzt kannst du dich doch nicht aus den Schienen werfen lassen, weil irgendetwas nicht klappt. Oder weil du nochmal zu irgendeiner Untersuchung gehen musst oder so etwas. Diese Frauen, die du jetzt gesehen hast, die haben das überlebt, nicht? Und wenn man das so nebeneinander stellt, sowas hilft einem dann, glaube ich.
Sie haben Theresienstadt erwähnt. Ihre Eltern waren in Theresienstadt, wurden danach weiter in den Osten deportiert und wurden umgebracht. Sie haben erwähnt, dass es nicht einfach ist, zu überleben. Nun weiß man ja, dass bei Leuten, die im Exil waren, beziehungsweise Menschen, die eben überlebt haben, dass da Schuldgefühle auftauchen. Ist das ein Gefühl, das Sie kennen?
Nein, kein Schuldgefühl. Es ist eigentlich eine nie beantwortete Frage. Die Frage lautet, wieso ich, warum gerade ich? Das ist die Frage und die verfolgt einen sozusagen. Und dann muss man eine Antwort auf diese Frage suchen. Und bei mir war die Antwort auf diese Frage also gut. Wenn mir das schon zuteil wurde, wenn ich also weiterleben durfte und noch weiterleben darf, dann muss das irgendwie einen Sinn haben. Und den Sinn, den ich also, Sinn, also ist ein großes Wort, den ich für mich gefunden habe, ich werde oft also betitelt als Zeitzeuge. Und das bin ich gern, muss ich sagen. Ich denke mir, solange ich da bin und solange ich noch kann, dann will ich eben das Zeugnis dieser Zeit abgeben und hinterlassen, weil es mich sehr oft ärgert, wie in den Medien, in der Schnelligkeit, die es jetzt gibt und so, in der zum Teil auch Oberflächlichkeit. Da werden oft Dinge dargestellt oder behandelt aus der heutigen Situation. Aber die Menschen haben gehandelt und Stellungen bezogen aus ihrer damaligen Situation. Und das wird oft nicht in Betracht gezogen. Und dann denke ich, wenn ich also einfach nur Berichte erzählen kann, was wie gewesen ist, in kleinen Dingen auch, also in den Dingen der einzelnen Menschen und so, dass da vielleicht etwas bleibt. Da habe ich das Gefühl, das bin ich eben diesen Menschen, diesen meinen Mitmenschen, die es schon so lange nicht mehr gibt, irgendwie schuldig.
Sie haben sich selbst als Zeitzeugin betitelt. Häufig werden Sie ja auch interviewt, weil Sie eine der letzten deutschschreibenden Autorinnen von Prag sind, beziehungsweise weil Sie eben so viele bekannte, vor allem Männer gekannt haben, wie Egon Erwin Kiesch oder Ernst Bloch oder Herzfelde und so weiter und so fort. Und da werden Sie eigentlich im Grunde genommen auf drei Rollen reduziert. Einerseits eben auf die deutsch schreibende Autorin, auf die Zeitzeugin und auf die Freundin von. Welche Rolle ist Ihnen denn am liebsten?
Dieser Quatsch, dieser Freundin von, das musste ich also und muss ich immer noch unendlich korrigieren irgendwie. Ich habe erfahren, dass mich der Kiesch schreiben gelehrt hat, das ist alles Unsinn, nicht? Aber es war damals in diesem Prag eben eine andere Atmosphäre. Und als sehr junges Mädchen, das ich war, ich bin ja mit 19 Jahren in den Journalismus gekommen irgendwie. Und weil die kleine Tschechoslowakische Republik eine demokratische Republik war, sehr zum Unterschied von den Nachbarländern Polen, Ungarn und so weiter, hatten wir hier eine sehr große deutsche antifaschistische Emigration. Es war auch verhältnismäßig einfach, hier über die Grenze zu kommen. Und ich bin als junges Ding also irgendwie unter Menschen gekommen, die schon etwas geleistet haben, die schon irgendwie zum Teil also akzeptiert wurden, einen Namen hatten und so weiter und so weiter. Die alle aber, also zumindest eine halbe Generation älter waren als ich. Und das hat sich dann fortgesetzt. Zum Teil haben ja die Menschen auch das Leben gerettet, indem sie sich eingesetzt haben.
Zum Beispiel Weißkopf und Kiesch.
Ja, vor allem Weißkopf, der mein erster Chefredakteur war, und die mich aus diesem besetzten Frankreich herausgebracht haben. Der Kiesch war dann auch noch also in Mexiko da, so wie ich. Und war eine, zumindest also für mich, für dieses junge Mädchen, eine solche Persönlichkeit, auch in seiner Art zu arbeiten, in seiner Art zu schaffen. Er musste mir nicht sagen, mach es so oder so. Ich habe einfach geguckt. Ich war mir damals dessen gar nicht bewusst, wie ich das beobachtet habe. Und jetzt bin ich mir erst dessen bewusst, dass ich alles Mögliche bei mir mit aufgenommen habe, nicht? Dessen war ich mir ja damals gar nicht bewusst. Und ich bin also in der Tat der letzte deutschschreibende Autor in Prag. Es gibt Tschechen, die Deutsch schreiben, aber die leben jetzt in Deutschland oder so irgendwie, Österreich. Aber ich sitze hier in Prag. Und das war eine Zeit lang, wurde das nicht mit so großer Hochachtung betrachtet, diese Tatsache. Und ich habe natürlich sehr oft gehört, wie kannst du, wie ist das möglich? Sie haben dir deine Familie umgebracht und du selbst hast ja auch allerhand mitgekriegt, wie kannst du Deutsch schreiben? Und das halte ich also für sehr unsinnig, muss ich sagen, nicht? Denn die Sprache selbst wurde vergewaltigt und die Sprache ist ein Instrument. Und die Frage ist dann, wie man dieses Instrument und wozu man dieses Instrument gebraucht. Und dann im Laufe der Zeit, völlig ohne mein Zutun natürlich, plötzlich ist es ein Positivum, dass ich noch hier sitze und Deutsch schreibe. So läuft wirklich in solchem Zickzack und so läuft eben die Geschichte.
Sie sind Jüdin, Sie schreiben Deutsch, Sie sind Tschechin. In einem gewissen Sinne verkörpern Sie das multikulturelle Prag, wie es einmal war. Sie sind das Symbol einer Koexistenz. Nun, die jüdische Bevölkerung hier in Prag ist mittlerweile sehr klein. Es gibt noch ungefähr 1500 Juden hier in Prag. Die deutschsprachige Bevölkerung ist auch ganz, ganz klein oder praktisch nicht mehr existent. Kurz, eben dieses Prag, diese Koexistenz gibt es nicht mehr. Was empfinden Sie angesichts dieser Tatsache, dass Sie eigentlich eine der letzten Repräsentantinnen dieses Prag sind?
Irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, irgendjemand hat mich mal bezeichnet als Schlusspunkt. Also das bin ich ungern, muss ich sagen. Ein Schlusspunkt möchte ich also nicht unbedingt sein. Aber die Verhältnisse, das Miteinander der Menschen ändert sich ja so fantastisch. Ich weiß, dass junge Amerikaner sehr oft jetzt sich in Prag so für 3-4 Monate niederlassen und dann wieder wegfahren. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass wir plötzlich drauf kommen, dass jemand unter den jungen Leuten hier plötzlich auch Deutsch schreibt, warum nicht? Oder dass sich, im Moment gibt es also kaum deutsche Bürger dieses Landes. Man weiß warum. Aber eines Tages kann es ja wieder geben, es wird ja ein Hin und Her geben, so hoffe ich, nicht? Im Moment war es so, dann gibt es eine Pause, eine historische, und dann gibt es wieder eine neue Form des Zusammenlebens. Und dieses Zusammenleben mehrerer Kulturen halte ich für einen großen Gewinn.
Wenn ich Ihre Bücher Revue passieren lasse, all die verschiedenen Bücher, die Sie im Verlauf der letzten Jahrzehnte geschrieben haben, dann sind es vor allem Erinnerungsbücher. Und in einem gewissen Sinne, würde ich mal sagen, ist Ihr Werk eigentlich eine Variation einer Autobiografie. Warum kreisen Sie immer wieder um Ihre gewisse autobiografischen Stationen?
Ich habe mich lange dagegen gewehrt, als Schriftstellerin bezeichnet zu werden. Ich glaube, ich bin eher eine Erzählerin. Natürlich denke ich mir manchmal etwas aus, selbstverständlich, also irgendeine ganze Geschichte. Aber ich habe einen solchen Vorrat an Erlebtem. Ich wurde so hin und her geschoben in der Welt und habe also, wie Sie es auch schon erwähnt haben, alle möglichen Menschen kennengelernt, dass ich mir gar nichts ausdenken muss. Aber wie ich schon anfangs sage, diese meine Zeugenaussage, es läuft mir mein verfluchtes Ich, läuft mir sozusagen in die Feder. Wahrscheinlich kann ich es nicht anders. Wahrscheinlich ist es das, was ich kann oder was ich vielleicht am besten kann. Und das ist immer also getragen von diesem Bedürfnis, dieses Zeugnis hier zu lassen. Und auch zum Teil, weil ich eben so oft höre, wieso ich so bin, wie ich bin. Zum Teil vielleicht den Menschen zu sagen, wie man so unter Umständen werden kann.
Sie haben unter anderem ein Buch geschrieben, in dem Sie Ihre Erfahrung in den 50er Jahren beschrieben haben, Ihre Inhaftierung. Sie waren über ein Jahr hier im Gefängnis aus politischen Gründen. Man hat Ihnen vorgeworfen, Sie wären in Kontakt mit dem Zionismus, Sie wären in Kontakt mit Jugoslawien wegen Ihres Mannes, mit dem Trotzkismus und so weiter, all die üblichen Anschuldigungen. Das war zur Zeit eben des Slansky-Prozesses, Anfang der 50er Jahre. Sind Ihre Bücher, wie zum Beispiel eben das genannte, eben auch der Versuch, Erfahrenes zu verarbeiten, nicht nur darüber zu berichten, sondern auch zu verarbeiten?
Ich habe sehr bald nach meiner Entlassung Tschechisch darüber geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, das muss offiziell öffentlich gesagt werden. Ich war fertig damit 1956, Tschechisch, und habe es hier verschiedenen Verlagen angeboten. Aus heute sehr begreiflichen Gründen hat es keiner nehmen wollen. In manchen Verlagen sagte man mir, naja, es ist zu scharf. In anderen Verlagen sagte man mir, es müsste eigentlich schärfer sein. Kurz, niemand hat es genommen. Erst 68, in der Aufbruchsstimmung, hat es ein Verlag genommen, und weil es damals, heute geht es schneller, doch noch eine Weile dauerte, ehe so ein Buch herauskommt. Es ist also Anfang 69 herausgekommen, hat eine Lebensdauer von ein paar Wochen und wurde eingestampft. Es hieß damals, Tschechisch, Die Farbe der Sonne unter Nacht. Und gut, dann vergingen Jahre, und in ganz anderen Zusammenhängen habe ich eines Tages in diesem tschechischen Buch etwas nachgeschaut. Und dann habe ich angefangen, nach Jahren drin wieder zu lesen und bin draufgekommen, dass es eigentlich heute, würde ich es anders schreiben. Es ist kein Zufall, dass es damals hieß Die Farbe der Sonne und der Nacht und jetzt heißt es Die Farben der Sonne und der Nacht. Ich sage das auch in dem Buch. Und dazu kommt noch, dass ich unmittelbar nach dem Ereignis irgendwie Hemmungen hatte. Das heißt, ich habe es irgendwie betrachtet als ein Malheur in der Familie.
Dass sie inhaftiert wurden?
Nein, in der Familie und darüber spricht man nicht außerhalb der Familie. Ich wollte also gar nicht, dass es außerhalb des Landes erscheint. So, ich hatte da Hemmungen in dieser Richtung. Hier muss man das sagen, denen muss man das sagen, was sie gemacht haben. Ich habe natürlich jetzt in dieser deutschen Fassung noch mehr hineingeschrieben als in der ersten. Ich hatte auch, wenn ich jetzt diese erste Fassung lese, die war vor allem von mir aus damit getragen, zu beweisen, dass mir Unrecht widerfahren ist, dass ich ja nichts gemacht habe. Aber jetzt wollte ich ja mehr sagen, als dass mir Unrecht widerfahren ist, nicht?
Sie wollten was sagen?
Nun, diese ganze Ungeheuerlichkeit dieses ganzen Vorgehens, nicht? Das ja nicht nur auf mich beschränkt geblieben ist, keineswegs.
Sie haben kürzlich ein Buch veröffentlicht, das heißt Närrisches Prag. Und Prag ist ja sehr häufig eigentlich die Protagonistin Ihrer Bücher. Sie sind nach dem Zweiten Weltkrieg über eine Zwischenstation in Belgrad, wegen Ihres Mannes, sind Sie dann nach Prag zurückgekehrt. Sie sind in eine Stadt zurückgekehrt, die zwar nicht zerstört war, aber wo viele Freunde nicht mehr lebten und vor allem Ihre Familienangehörigen nicht mehr da waren. Warum sind Sie zurückgekehrt in eine Stadt, wo Sie vor allem mit dem Verlust konfrontiert wurden?
Das war am Anfang sehr schwierig, aber ich sage das auch in dem Buch. Heute weiß ich genau, besonders ein Mensch, der so in der Welt herumgeschoben wurde eigentlich, denn ich bin ja immer irgendwo gewesen, was ich gar nicht gewählt habe, nicht? Aber also in der Welt war, irgendwo muss man verankert sein. Und auch wenn die Familie nicht mehr da ist, mit mir ist sie ja in gewisser Hinsicht da. Am Anfang war das also schwierig. Ich bin einige Jahre lang nicht in dieses Stadtviertel gegangen, in dem ich als Kind aufgewachsen bin.
In Karlin?
In Karlin, Karolinental, das ging einfach nicht. Und jetzt im Gegenteil, jetzt also bin ich wieder eine Lokalpatriotin für dieses Stadtviertel geworden. Und ich weiß, dieses Prag kenne ich und dieses Prag kennt mich irgendwie. Das ist dieses Gefühl, irgendwo zu Hause zu sein. Hier kann mir niemand etwas vormachen. Ich kenne das.
Sie haben in Närrisches Prag, also in Ihrem letzten Buch, geschrieben, dass hier in Prag eine gewisse Intimität geblieben ist. Was meinen Sie damit?
Also erstens ist es zum Glück nicht so groß, eben dieser Stadtkern. Er ist nicht so groß. Man kann in Prag, zum Unterschied von anderen Metropolen, man kann in Prag noch zu Fuß laufen. Das fällt einem in London, wo ich also öfters bin, weil meine Tochter dort lebt, das fällt einem dort schon ziemlich schwer, nicht? Da kann man kaum irgendetwas zu Fuß erreichen. Und das bringt, und dann die Kontinuität, die es gibt, dass also die Bauten da sind. Das beginnt also mit dem romanischen Stil über Barock bis zum Kubismus, bis zu Art Deco und jetzt bis zur neuen Sachlichkeit. Alles ist hier irgendwie. Weil eben der Kern auch nicht so groß ist, wenn man also aufgewachsen ist in der Stadt und zurückgekommen ist in diese Stadt. Die Stadt ist voll Erinnerungen für mich, nicht? Und ich sehe, was es nicht mehr gibt. Ich weiß, hier war ein Kaffeehaus, das gibt es nicht mehr. Aber ich weiß, dass es hier war, nicht? Und ich weiß auch, was für Menschen dort waren. Das ist diese gewisse Intimität, nicht diese Riesenstädte, die es jetzt gibt, die ins Unendliche wachsen. Das ist anders.
Darf ich Sie bitten, einen kurzen Ausschnitt aus Närrisches Prag zu lesen, vorzulesen?
Ich bin bekanntlich in Prag aufgewachsen. Dann kam die Hitler-Okkupation, in deren Folge ich als junges Mädchen eine Reihe von Jahren aus meiner Heimat verbannt war. Aber ich bin wiedergekommen. Und ehe die Stadt von mir und ich von ihr erneut Besitz ergreifen konnte, wurde ich abermals aus ihr verbannt, diesmal auf noch absurdere Weise. Denn in den schlimmen 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war kein Feind in unsere Hauptstadt eingedrungen und war dennoch da. Wir bedienten uns der gleichen Sprache und konnten einander doch nicht verstehen. Dieser neue, einheimische Feind war ungemein listig, ließ sich nicht greifen, stellte sich nicht. Er verfolgte seine Mitbürger aufgrund schamlos vorgetäuschter Ideale, in Wirklichkeit jedoch im Namen eines absoluten Machtanspruchs. Als einer seiner zahllosen Opfer setzte er auch mich für längere Zeit hinter Schloss und Riegel, verbannte mich aus dem täglichen Leben der Stadt. Danach musste ich mich, zum Glück wenigstens von neuem vereint mit Mann und Kind, auch noch an einem anderen, mir zugewiesenen Ort ansiedeln. Und wiederum, auch diesmal bin ich zurückgekommen nach Prag, weil ich hier zu Hause bin. Das kann niemand ändern.
So. Wunderbar. Was Sie in vielen Ihren Büchern ja machen, sind sozusagen poetische Stadtrundgänge. Also, dass Sie die Stadt besuchen und Orte aufsuchen, mit denen Sie eben Erinnerungen verbinden. Und so setzen Sie eigentlich Vergangenes mit der Gegenwart zusammen. Sie verweben das miteinander, Erlebtes, Erinnertes, holen Sie in die Gegenwart. So besuchen Sie zum Beispiel die Melantrichgasse, wo Sie gewohnt haben, und auch Kiesch. Oder Sie beschreiben, wie Sie im KZ Ravensbrück waren, in der Erzählung Der Ausflug zum Schwanensee. Sie beschreiben einen Besuch in Theresienstadt und so weiter. Also Prag, aber auch andere Orte suchen Sie auf. Offenbar ist eben die Topografie ist sehr wichtig. Warum?
Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man ein persönliches Zeugnis ablegt, und ich merke das aus der Resonanz, die es dann gibt, wie meine Leser darauf reagieren. Und die reagieren eigentlich vor allem auf die persönliche Aussage. Den Lesern sagt das etwas, wenn man sich selbst sozusagen engagiert dafür, was man schreibt. Oder sie glauben es einem auch. Was mich also besonders freut, und das höre ich zum Glück eigentlich recht oft, dass mir Leute schreiben oder sagen, es hätte ihnen geholfen, etwas, das sie von mir gelesen haben. Und dann denke ich mir, also mehr kann ich eigentlich gar nicht erwarten, mehr kann ich eigentlich gar nicht wollen. Ich wundere mich dann auch, denke mir nur, also ich schreibe nur, was gewesen ist und wie ich darauf reagiert habe oder wie das mit mir weitergegangen ist. Und die Menschen beziehen das dann auf sich. Dazu kommt eigentlich noch etwas anderes auch. Ich denke mir, dass man über die schlimmen, sehr schlimmen Tatsachen, die es gegeben hat, also im Laufe dieses bereits vergangenen Jahrhunderts, wenn man über Holocaust und Konzentrationslager und politische Verfolgungen und politisches Gefängnis, wenn man also darüber ständig nur über Schreckliches und Fürchterliches redet, dann werden sich ganz natürlich junge Menschen, die wollen eigentlich nicht ständig Schreckliches hören. Das ist ganz natürlich, nicht? Dennoch soll man ihnen über diese Dinge etwas sagen. Und das ist eben jetzt das Problem, wie man das macht, dass man es so sagt, damit sie es überhaupt akzeptieren können. Es ist doch so, wenn man, also zumindest mit mir ist es so, aber ich weiß mit anderen Menschen auch, wenn sie erfahren, dass irgendwo ein Unglück passiert ist und ich weiß nicht, 20, 50 bis 100 Menschen umgekommen sind, dann sagen sie, och, wenn sie aber hören, dass es Tausende sind, dann geht das schon vorbei. Das kann man sich nicht vorstellen, nicht? Da kann man nicht miterleben. Und so ist das, so glaube ich eben, man muss über diese Erscheinungen, die es im öffentlichen Leben, um es mal so zu sagen, gegeben hat, die muss man berichten, damit sie, Gott behüte, sich nicht in irgendeiner Form wiederholen können. Aber man muss es so tun, damit es die Menschen von heute, die nicht mit diesen Dingen, Gott sei Dank, leben mussten, damit sie das überhaupt anhören, damit sie es überhaupt akzeptieren können.
So. Vielen Dank.
Sie hörten die Schriftstellerin Lenka Reinerowa im Gespräch mit Ina Bösch in einer Aufnahme von 2006. Die Zeitzeugin aus Prag ist vor einer Woche im Alter von 92 Jahren gestorben. Am Montag stellen wir Ihnen in Reflexe den amerikanischen Eisenplastiker Richard Serra vor, dessen zeichnerisches Werk zurzeit im Kunstmuseum Bregenz gezeigt wird.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.